als ich im Kibbutz gedient habe und ich habe da Hebräisch gelernt, bisschen Arabisch. Na? Masauche. Es ist Mittag. Masauche. I just said hello in Arabisch. Das ist alles, was ich kann in Afro-Arabisch. Und als wir in Israel gewesen sind, in Kibbutz, haben wir so viele Leute kennengelernt. Und wie ihr wisst, wir haben dann die Eltern von einigen, die Geisel genommen wurde, mit dem gearbeitet und gedient. Und wir hatten eine große Gebetserhörung, dass der Sohn, der 17-jährige Sohn, eine Bekannte von uns freigelassen wurde. Was wir aber erfahren müssten über die letzten Wochen ist, einige, mit wem wir gedient haben, sind Geisel genommen worden und sind umgebracht worden. Und wir haben ihre Bilder gesehen und die alle gesehen. Wir die Erinnerung, die wir haben an die, sind so noch so klar. Und natürlich ist es dann eine große Tragödie. So heute gibt es eine Kundgebung in der Shadowplatz um 14 Uhr. Und hier sagt es, 100 Tage lang sind die Geisel im Geisel, sagt man Geiselhaft, ne? Okay? Und ich möchte die gehen können, ermutigen, dahin zu gehen, weil Gebete und Unterstützung ist wirksam. Ist wirksam. Der Thematik der Kundgebung ist, bring them home. Bringe sie nach Hause. Und ob du direkte Verbindung hast, so wie der Morris und bei mir, und wir bekommen dann regelmäßig Nachrichten aus Kibbutz Ramat Rachel, die eine enge Verbindung hat mit Kibbutz Ba'el, die überrannt wurde. Und ob du direkte Verbindung hast oder indirekt und ein Herz für Israel hast, so oder so, möchte ich euch einladen, da zu sein. Okay? Na, ich habe heute Nachmittag ein Treffen mit der Jugend von 13 bis 16 Uhr, kann selber nicht da sein, sonst wäre ich da. Aber die Treffen mit der Jugendleitung haben wir schon seit Monaten dann geplant. Okay, so jetzt, letzte Woche habe ich ein bisschen von Australien erzählt. Na? Und ich habe erzählt von Goldsuche und wie damals in Australien in der 19. Jahrhundert und auch in der 17. Jahrhundert, um Gold zu finden, hat man dann schaufelweise Sand und Kies in so einen Teller, ne? Einfach dann reingegeben und mit Wasser einfach das so bewegt, weil Gold ist schwer. Und wenn du mit Wasser und so den Teller so siebst, dann Gold geht nach unten. Okay? Und dann kannst du dann die Oberschichten in den Teller entfernen, wegnehmen, mit deiner Hand, mit der Gewissheit, dass das Gold schon unten ist. Aber dann musst du weiter sieben, noch ein bisschen mehr Wasser, der Sand langsam entfernen. Und hier ist der Punkt. Es hilft schon zu wissen, wonach man sucht. Und ich habe in all den Jahren und alle meine Zeiten beim Goldsuchen in Sovereign Hill in Victoria, den Ort, wo Gold gefunden wurde. Ich bin mehrmals da gewesen, habe nie Gold gefunden, weil ganz ehrlich gesagt, ich habe es niemals gesehen, dass jemandem neben mir Gold gefunden hat. Ich wusste nicht, wie Gold in so einem Teller überhaupt aussieht. Dann Trevor, mein Schwager, der 10 Jahre älter ist als ich, der kommt einfach da an, schaufelt einfach da rein und sagt, Josef, ich zeig dir, wie man das macht. Dann fängt er an zu sieben und nach 5 Minuten sagt er, schau mal. Und er hat 4 kleine Partikel Gold in der Pfanne gehabt. Wow, das war motivierend. Es hilft zu wissen, wonach man sucht. Now, wir haben da gelernt, dass es Entdeckenfragen gibt. Entdeckenfragen, wie man zum Wort Gottes kommen kann und wie man mit so einer Pfanne einfach Goldstücke finden kann. Na, man liest ein Kapitel oder ein paar Kapitel, aber um Goldstücke zu finden, die wir für heute brauchen, helfen uns diese Fragen. Und die heißen Entdeckerfragen. Na, erstmal, was erfahren wir über Gott, den Vater, den Sohn oder den Heiligen Geist? Oder die zweite Frage, wenn wir sieben, was lernen wir über uns als Menschen und die Menschheit und wer ich in Christus bin? Okay? So wir lesen und lassen der Heilige Geist uns die Goldstücke sehen. Aber es gibt noch mehr. Und hier sind die hier. Weitere Fragen, damit wir Goldstücke finden können. Ich möchte euch bitten, die zu beherzigen. Die dritte von die sieben Fragen sind, gibt es Schritte des Gehorsams, denen ich folgen sollte? Oder Nummer vier, gab es Gebete, die ich wiederholen kann? Richtige, gute Gebete. Oder Nummer fünf, Goldstück, gibt es Vorbilder, denen ich folgen kann? Nummer sechs, gibt es Verheißungen? Gibt es irgendwo in dieser Schaufel von Sand Verheißungen, die ich in Anspruch nehmen kann? Und sieben, gibt es einen Bibelvers, den ich auswendig lernen sollte? So, bisher haben wir über die letzte Zeit nur auf der ersten zwei unser Fokus gesetzt. Jetzt möchte ich euch, sag mal, entdeckenlustig machen und euch die weitere fünf Arten von sieben geben. Na, das stimmt, ne? Zu sieben und diesem geben. Ja, das ist sehr wichtig für die nächsten zwei Wochen, eigentlich für diesen Monat. Erstmal möchte ich erstmal sagen, wo wir jetzt sind, in unserer Reihe in Nehemia. Letzte Woche hat Christine eine super Predigt gegeben und die predigte über den Überblick über seinem Leben, über Nehemia. Der Überblick über sein Leben, seine Reaktion auf schlechte Nachrichten. Dann, sie hat erzählt, dass er auch Feinde hatte und dass gegen ihn unterschiedliche Angriffe gab. Dann erzählte sie, und das hat man auch in unserer Bibel-App ganz gut dargestellt, die Strategie der sieben Schritte. Sieben gute Schritte, die wir lernen können über ihn. Und hier sieht man dieser Goldstück Vorbild, dem man folgen kann. Siehst du? Nehemia, ein Vorbild, dem man folgen kann. Der hat vorbildlich Sachen angepackt. Das sind Goldstücke in diesem Buch Nehemia. Und dann erzählte sie dann über die prophetische Blick auf das Jahr 2024. So heute möchte ich eine von diesen sieben Arten von Gold finden, also unter die Lupe stellen. Und das ist ein Gebet, die man wiederholen kann. Auf Englisch sagen wir a prayer to echo. Ein Gebet, die ich echoen kann. Ich habe gerade ein Wort erfunden. Ich kann das echoen. Ein Gebet, die ich wiederholen kann. Das ist eine der sieben Goldstücke, die wir im Gotteswort finden können. Es gibt mehr als sieben übrigens. Aber jetzt haben wir die sieben, das ist der eine. Weil guck mal, in Nehemia haben wir mindestens 10 Beispiele, wo Nehemia gebetet hat. Mindestens 10, womöglich 14. Und hier sehen wir in Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 4, Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 6, Kapitel 9, Kapitel 13, Kapitel 13, Kapitel 13, unterschiedliche Situationen, wo Nehemia gebetet hat. Und dann sehen wir, und heute möchte ich aber heute nur einen Fokus setzen auf seine erste Gebet in Kapitel 1. Und es ist wichtig, weil wir kommen hier zur Fasten- und Gebetszeit. Und wir wollen dieses Jahr 2024 im Gebet beginnen. Wir wollen im Gebet starten. Ja, hier sind wichtige Bibelstelle dazu. Weil in hier ist Johannes Kapitel 3, Vers 21. Weil hier wird ganz klar dargestellt, ist es wichtig, dass das, was wir machen, seine Herkunft, seine Dasein, deine Origin, seine Startpunkt in Gott hat. Na, Jesus erzählte dann über die Felsen, ne? Die Menschen, die ihrem Leben auf meinem Wort bauen, die sind so wie die, die auf dem Felsen bauen. Und wenn der Sturm kommt, dann ist es fest. Aber die es nicht tun, die bauen wie auf Sand. Und wenn der Sturm und der Flut kommt, dann kracht das alles zusammen. Wir wollen jedes Jahr und in alles, was wir tun, auf den Felsen bauen. Das ist hier in Johannes 3, 21 dargestellt. Wer sich aber auf die Wahrheit richtet, tritt ins Licht. Denn so wird sichtbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Ich habe große Segen. Meinem Auto und unser Auto hat jetzt 291.000 Kilometer drauf. Nicht schlecht. Ich freue mich auf den Tag, wenn 300.000 da zu sehen sich auf meinem, wie heißt das, Tachometer, ne? Ja, meine Kfz-Mechaniker, mein Meister, hat mir mehrere Tipps gegeben, die dazu führen, dass ein Auto 300.000 plus erreicht. Na, ich erzähle nicht alle, aber eine von diesen Prinzipien, die ich bekommen habe von Andreas Neumann, jetzt gebe ich ihm jetzt die Ehre. Andreas Neumann, Kfz-Mechanikermeister, der jetzt in Ruhestand ist. Der sagte, Josef, wenn du dein Auto startest, nicht sofort losfahren. Habt ihr das gewusst? Es ist wichtig, wenn du möchtest, dass deinem Auto wie meins fast 300.000 Kilometer drauf hat, und keine Ölverlust hat, alle Dichtungen heil bleiben. Wenn du das möchtest, sagte er mir, nicht sofort losfahren. Warum? Weil ein normales Benzinauto braucht Zeit für das Öl überall in den Motor sich zu verschmieren. Now, ich war bisher immer gewohnt, starten, losfahren. Aber der sagte, starte das Motor und dann mach dein Google Maps an. Dann tue irgendwas, aber die ersten 15 Sekunden nicht losfahren. Und auf Dauer wirst du sehen, wie das dein Auto schont. Wir wollen nicht sofort losfahren. Was der sagt, ist eine kurze Zeit der Leerlauf, bevor du losfährst. Aber von wegen leer. Es ist alles anderes als leer. Vielleicht denkt man, ich komme nicht weiter, aber da habe ich nichts verstanden. Der Andreas sagte, nein, der Motor braucht das. Starte es, lass es laufen, das Öl wird überall verschmiert, der Öldruck steigt und dann nach einer halben Minute dann losfahren. Und er hat das mir, keine Ahnung, vor 10 Jahren erzählt, als ich dieses Auto neu bekam und ich habe keine Ölverlust. Wir wollen als Gemeinde nicht sofort losfahren. Wir als Söhne und Töchter Gottes sollen nicht starten losfahren. Wir braucht die Zeit, wo wir einfach das Öl in Motor erleben. Und deswegen starten wir jedes Jahr in Fasten und Gebet. Für uns persönlich, dass wir uns helfen, dich und mich helfen, nicht sofort in dem Jahr loszufahren. Nein, wir starten den Motor, wir haben unsere Losung gezogen, wir haben gezündet. Jetzt läuft es, aber wir fahren nicht sofort los. Und werden nicht Opfer der Aktionismus. Nein, wir lassen den Motor laufen, von wegen Leerlauf aber. Das ist wichtig für den Motor, dass das Öl und die Salbung und das Dasein und das Reden Gottes in das Motorwerk hineinkommt. Für dich persönlich, für deine Ehebeziehung, für deine Berufung als Mutter, Vater, Arbeitnehmer, für jeden Einzelnen hier, aber auch für uns als Gemeinde, für alle die Dienstzweige, die wir haben. Wir wollen das durch das Fasten und Gebetszeit lassen, dass Gott kommt mit seinen Reden und deiner Gegenwart in alle unsere Vorhaben, damit es läuft. Amen. Deswegen haben wir im November entschieden, wir machen Nehemia im Januar. Weil es gibt so viel zu lernen über Gebet in Nehemia. Ich weiß nicht, ob es ein Buch gibt, der so viel über Gebet gesprochen wird, so ein Vorbild von Gebet wie Nehemia, der ähnlich Jesus so dermaßen. Wer sich aber nach der Wahrheit richtet, tritt ans Licht. Und in dieser Fasten- und Gebetszeit wollen wir ins Licht treten. Und wie heißt übrigens, wie heißt das kleine Maschine, der ein Auto am Laufen hielt? Lichtmaschine. Habe ich gerade daran gedacht. Lichtmaschine, oder? Alternator auf Englisch. Lichtmaschine ist noch besser. Lass uns beten. Vater, wir kommen zu dir und wollen jetzt lernen über das kreative, notwendige Leerlauf oder die Zeit des Gebets, wo man körperlich vielleicht sich gar nicht bewegt, aber wo deine Öl, wo die Salbung, wo dein Gegenwart uns so schmieren soll und ready for action, so bereit zum Dienst machen soll. Und wir wollen jetzt von Nehemia lernen. Und wir begeben uns unter deine Autorität und dein Wort und wollen lernen und auch umsetzen. Dafür beten wir im Jesu Namen. Amen. Poignancy. Wer von euch versteht das Begriff Poignancy? Oho. Keiner. Einer. Poignancy. Puh. Was ist der kürzeste Vers der Bibel? Die kürzeste Vers der Bibel. Jesus weinte. Kennt ihr das, ne? Okay? Aber man sagt, diese Bibelstelle ist ergreifend. Zwei Worte, aber so poignant, so ergreifend. Es gibt eine Bibelvers hier in der ersten Kapitel, was so ergreifend ist. Nehemia 1,11. Ich war nämlich Mundschenk beim König. So ein kurzes Stelle. Aber ich sag euch, Kontext ist alles. Der Kontext verleiht Nehemia mit so ein Poignancy, so ein ergreifender Gewicht. Diese kleine, fast manchmal klingt das wie ein Nebensatz. Oh, ich war nämlich Mundschenk. Oh, nein, nein. Guck mal. Nehemia war ein Jude. Nicht ein Babyloner und nicht ein Perser. Und er war ein Exil in Babylon, der dann Perser wurde. So, die Babylonier, die wurden dann besiegt von den Persen und jetzt haben wir ein ganz anderes Königtum. So erstmal Nebukadnezar und so weiter, aber jetzt ist es Cyrus. Und der ist dann Jahren später wir wissen nicht genau wie, aber Nehemia ist als Exil, okay? Oh, wir reden so viel über die Versetzung von Völkern jetzt zur Zeit. Was passiert, wenn ein Volk einfach dann versetzt wird? Oh, wie nennt man das auf Deutsch? Ja, umgesiedelt. Ja, in diese Richtung. Stalin war Meister da drin. Hat ganze Völker einfach dann versetzt. Von einer Provinz zu der anderen. Ja? Hm? Ja. Aber in Exil. Und hier sehen wir, der ist in Exil. Hat jeder Grund, seine Obrigkeiten zu hassen. Hat jeder Grund, eine Untergrundbewegung zu gründen. Wie die Französen, die französische Resistenz, die Äquivalenz zu gründen. Hat aber nicht. Zweitens, dieser Mundschenk war, dieser Nehemia war Mundschenk des Königs. Das heißt, der musste alles schmecken, bevor der König das isst. So jeder Versuch, der König zu vergiften, kommt an der König nicht dran, weil ein Mann bereit war, sein Leben zu opfern vor der König. Na Leute, das macht keinen Sinn. Warum eine Exil als Mundschenk? Aufgrund der Wichtigkeit seinem Dienst war ein Mundschenk ein großer Einfluss auf den König. Der hat nicht nur den Magen der König in seine Hände, der hat auch seine Ohren. Der konnte ihm Sachen nahelegen, wo kein Mensch sonst an den König drankommt. Ja, eine der Goldstücke. Ein Goldstück war ein Schritt des Gehorsams, oder? Ist in Gottes Wort ein klarer Schritt des Gehorsams, die ich nachgehen soll. Und ich weiß, wenn ich Gott gehorche, werde ich ihm mein Liebe erweisen und zeigen. Und da kommt ein Segen drauf. Guck mal, was hat Gott zu den Exilen gesagt, die in Exil gingen nach Babylonien? Der hat gesagt, widerstehe das nicht. Mach keine Resistenzgruppe, sondern, was ist der Begriff? Du kennst das. Suche der Stadt bestens. Habt ihr das schon mal gehört? Suche in der Stadt bestens. Wo Kontext ist alles. Gott sagt, wenn ihr nach Babylon geht, suche der Stadt bestens, führe Krieg nicht, keine Guerilla Warfare. Einige haben es versucht und dann ist es total nach hinten ausgegangen. Nein, Gott sagt, 70 Jahre suche der Stadt bestens. Hier ist ein Mann, der der Schritt des Gehorsams nachgegangen ist. Der bereit war, sein Leben zu opfern vor dem König. Anderen bestimmt haben es wollen, dass er der König selber vergiftet. Nein, nein. Schritt des Gehorsams. Nehemia war auch neugierig über seine Landsleute in Israel. Und dann sein Bruder kommt aus Juda und erzählt ihm über die Not und die Schande. Not und Schande, die Juden dort. Guck mal, Nehemia 1, Vers 3 sagt es. Und sie berichten, sein Bruder und die anderen berichteten, die Juden dort in der Provinz leben in großer Not und Schande. Die Mauern Jerusalem liegt immer noch in Trümmern. Und die Tore sind verbrannt. Ist es schwer für uns heute wirklich zu verinnerlichen und verstehen, wie wichtig die Mauern der Stadt gewesen sind. Aber die sind äußerst wichtig für die Sicherheit und die Identität der Stadt. Und dann Nummer 5, er ist betroffen. Er ist neugierig, interessiert, aber dann, als er die Nachricht bekommt, ist er betroffen, er weint. Daher sehe ich die Verbindung mit Jesus. Er weinte. Trauerte. Tagelang und fastete und betete zu Gott im Himmel. ein Vorbild, dem wir folgen können. Wo wohnst du? Er wohnte in Babylon. Wo wohnst du?
Düsseldorf.
Wo arbeitest du? Wo arbeitest du? Wo liegt dein Neugier, dein Interessen, deine Leidenschaften? Versteht ihr, wo ich hin will jetzt? Ich möchte irgendwie dich eins machen mit Nehemia. Wo wohne ich? Wo arbeite ich? Wo liegt meine Neugier und meine Interessen? Wo sind meine Leidenschaften? Wo gibt es Not und Schande? Und ich meine aus deinem subjektiven Blick. Ich lieg jetzt möchte ich der Heilige Geist ganz persönlich mit dir reden lassen. Nicht wo es sein sollte, sondern wo ist es in dir? Wo arbeitest du? Wo wohnst du? Was sind meine Leidenschaften, meine Interessen, meine Neugierigkeit? Wo gibt es Not? Wo sehe ich Not und Schande? Und wie sollen wir reagieren? Gott ruft uns aus der Gleichgültigkeit heraus. Weißt du, gleichgültig? Welch ein toller Begriff. Alles ist mir gleichgültig.
Okay, ein guter Wort für die Niederländer, ne? Für die aus Holland, wo alles eben ist.
Aber in Nehemia sieht man die Gebirge, seine Last. Es gab Sachen, die ihm total wichtig waren. Bin ich gleichgültig geworden? Gibt es jetzt nichts mehr, die mich nicht bewegt? Wo ich bin, was ich tue, wie ich mich fühle, habe ich mich von den Sachen verabschiedet? Irgendwie in Schlafwandel? Mich einfach in Funktionalität gelandet? Nehemia war Mundschenkel König. Guter Job, gefährlich, aber gut bezahlt. Aber der war nicht gleichgültig. Und ihm war nicht die Not und Schande seiner Landsleute gleichgültig. Wie sieht es bei mir aus? Menschen kommen und fragen mich, was ist die Vision des Jesushauses? Josef, was ist deine Vision? Tolle Fragen. Weißt du, was unsere Vision ist? Deine Berufung. Unsere Vision ist deine Gott gegebene Leidenschaft. Und dass wir als Gemeinde unser Bestes tun können, um dir und euch zu helfen, dein Gott gegebene Last und Berufung in Erfüllung zu bringen. Das ist unsere Vision. Ein großer Teil unserer Sinn der Dasein. So, dann betet er. Und dann sehen wir sein Gebet. Und ich persönlich habe jetzt fünf Teile in seinem Gebet entdeckt, die uns helfen können und mir helfen werden in den kommenden 2 Wochen. Sollen wir lass uns die einfach jetzt durchgehen. Erstens, wenn wir beten, erstmal zu Nehemia. Nehemia hat die Nachricht bekommen und preis dem Herrn ist niedergeschrieben, wie und was er gebetet hat. Das ist ein Schatzstück. Die sind Goldstücke hier, weil hier haben wir Gebete, die man wiederholen können. Laut deinem Art und meinem Art. Aber Beispiele, Goldstücke, Gebete, die man wiederholen können. So. Das erste, was er tat, war, Gott in den Mittelpunkt zu setzen. Hier ist er ergriffen. Ergriffen mit der Schande und Not seines Volkes. Als ob er selber das erleide. Hunderte von Kilometern entfernt, aber er ist irgendwie leibhaftig da. In seinem Geist, in seinem Herz. Das ist seine Leidenschaft. Wo ist deinem? Wo ist meinem? Vielleicht ist deinem mit alleinerziehende Eltern. Vielleicht hatten andere hier und deinem ist mit den Flüchtlingen. Und anderen hier gibt es. Deinem ist in Bildungswesen und Kinder, die einfach unter den Tisch fallen, weil die nicht mit Bildungswesen klarkommen. Oder vielleicht das Gegenteil. Vielleicht ist deine Leidenschaft, die begabt sind, die wirklich hochtalentiert sind, die zu führen. Was hat Gott dir gegeben? Aber dann zu sehen, wo der Not und der Schande ist, und dann kommt er im Gebet vor Gott. Und wir jetzt ab heute kommen im Gebet vor Gott, um zu sehen, dass seine Salbungen, die Öl durch unser Leben fließt. Erstens, Gott im Mittelpunkt setzen, bekenne seines Wesens. Guck mal, in Vers 5, ich sagte, ach Yahweh, du Gott des Himmels. Wie startet Vater unser? Warten, im Himmel. Ach Yahweh, du Gott des Himmels, du großer, furchterregender Gott, du stehst zu deinem Gnadenbund und denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir fangen an mit der großen und der mächtigen Genialität Gottes. Amen. So starten wir. Kontext ist alles. Und egal wie elend ich mich fühle, egal wie schlimm der Not und der Schmach, wir fangen an mit der Große Gottes. Das übertrumpft alles. Alles. Und Nehemiah wusste das. Erster Punkt. Wir fangen an mit Gott. Er ist Mittelpunkt des Universums. Er hat alles in seine Hände. Der ist souverän. Epheser 5:20 ist mir so wichtig geworden. Now, give thanks for all things to God our Father in the name of the Lord Jesus Christ. Epheser 5:20. Der hat gelernt, alles ist im Kontext mit Gott, der größer ist, als wir uns vorstellen können. Nummer 2. Bitte um Hilfe. Vers 6, da sagt er, hab doch ein offenes Ohr für das Gebet deines Dieners und sieh mich freundlich an. Tag und Nacht bete ich zu dir für deine Diener, die Israeliten. Bringe unsere Nöte, unsere Lasten zu ihm. Und hier ist ein wichtiges Geheimnis. Wenn unsere Last, wenn unsere Bürde von Gott kommt, wenn ich das zu ihm bringe, dann bin ich in Einklang mit ihm. Weil der Herkunft meiner Sorge und meine Leidenschaft ist sowieso von ihm. Nummer 3. Eingeständnis. Lass uns einfach der Elefant, der im Raum steht, beseitigen. Und meine eigene Sünde, meine eigene Fehler und da, wo ich schuld bin, einfach klären. Na, lass alle Elefanten aus dem Raum dann einfach jagen. Und hier macht er das auch. Der sagt, ich bin selber nicht perfekt. Guck mal, er sagt, und ich bekenne dir alle unsere Sünden gegen dich. Auch die von meiner Familie und mir. Wir haben es schwer an dir vergangen. Wir haben die Gebote, Gesetze und Anordnungen missachtet, die du deinem Diener Mose gegeben hast. Was sagt es in 1. Johannes 1, Vers 9? Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht und er wird uns von aller Unreine dann reinigen. Amen. Nummer 4. Nachdem der Elefant ausgejagt wurde, die Verheißungen Gottes in Anspruch nehmen. Da sehen wir der Confidence, der Wiedergeborene, der Bewusstsein, der geisterfüllte Mensch. Ich kann Gott dann bei Wort nehmen. Ist das richtig ausgedrückt? bei Wort nehmen zu sagen, du hast dein Wort gegeben. Seine Verheißungen, seine Wort in Anspruch nehmen. Hier sagt es, guck mal, Vers 8. Denk doch an das, was du ihm damals gesagt hast. Wenn ihr mir die Treue brecht, dann werde ich euch unter den Völkern zerstreuen. Okay, aber dann packt er die Verheißung Gottes aus. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote achtet und befolgt, dann werde ich euch wieder zurückholen. Selbst die, die ich bis zum fernsten Horizont verstoßen habe, ich werde sie heimbringen an den Ort, den ich zum Wohnsitz meines Namens erwählt habe. Was tut er jetzt hier im Gebet? Der große Gottes, seine Anliegen zu Gott gebracht und dann zugegeben, der Elefant aus dem Raum geschafft, der Sünder einfach bekannt und sich reinigen lassen und dann Gottes Verheißung in Anspruch genommen. Vater, du hast aber gesagt, dass du uns wieder zurückholst, wenn wir dich lieben und gehorsam seid. Und dann Nummer 5. Und das ist eine Ebene, die vor uns steht. Kennt ihr im Schwimmbäder, so Freibäder oder Hallenbäder, das Kinderbächen? Kennt ihr das? Nur für Säuglinge und Kinder, ist nur so tief. Ne? Das Wasser ist immer warm. Als ich in Pappetag meinem Jungs immer zu Monnemare gebracht habe, habe ich oft mich in der Kinderbecken hingelegt und eingeschlafen und lasse die Jungs auf dem Rutscher ihrem Ding machen. Nicht tief. Aber der nächste hier Teil von Nehemiah ist, Nehemiah geht in die Tiefe des Fürbittes. In Englisch sagen wir, In the depth of intercession. Leider auf Deutsch gibt's nicht so, die Begrifflichkeit ist ein bisschen anders. Und deutet der Unterschied zwischen Fürbitte und Intercession. Es ist alles in einem Wort. Aber es gibt ein Tiefer im Gebet, wo ich erst einsteige in das nicht tiefe Ende, aber ich gehe in eine Tiefe hinein, wo der Heilige Geist mich nach unten zieht und ich in eine Tiefe der Fürbitte komme, wo ich Sachen spüre, sehe, verstehe, sehe, die ich sonst nicht tun würde, wenn ich nicht in diesem Freibad des Gebets mich begeben würde. Und das ist, was jetzt hier geschieht mit Nehemiah. Der sagt, der fängt weiter, der geht weiter, der sagt, sie sind ja doch deine Diener und dein Volk, das du durch deine große Macht und mit Stärke und Heil befreit hast. Man spürt in diese Sätze, wie der Heilige Geist sein Herz ergreift und dass er selber Gottes Worte durch seinem Herz durchfließen lässt. Ach, Yahweh, erhöre mein Gebet und das Flehen deiner Diener, die dir ehrfurchtig dienen wollen. Lass es mir, deinem Diener, doch heute gelingen, dass er bei diesem Mann Erbarmen findet. Denn der war der Mundschenk der König. Und er spürt, wie Gott ihm ruft zu Action. Gott ruft ihm selber zu der König, zu Cyrus zu gehen, der mit einem Wort der Fatwa aussprechen könnte, der Todesurteil, du bist nicht gut gelaunt, Kündigung, Hinrichtung. Und er wusste, wenn er in der Gegenwart der König kommt, nicht gut gelaunt, dass der König ihn kündigen könnte. Aber der weiß, er muss fahren, er muss diesen Motor starten, der muss reingehen, aber der gibt, das startet der Motor, aber erst betet er. Und kommt er in Fürbitte hinein. Band kann nach vorne kommen. Super. So was haben wir, Gebet zu wiederholen. Wir sehen in Nehemia, dass der nicht nur Schritt des Gehorsams uns zeigt, Suche der Stadt bestens, nicht gegen den König arbeiten sollte, aber Gott hat gesagt, Suche der Stadt bestens. Der ist ein Vorbild, dem wir folgen können. Wie, inwiefern? Well, in sein Gebetsleben. Hier sind die 5 Schritte. Bekenne Gott um seine Größe. Bittet um Hilfe. Deine Sünde und Fehler eingestehen. Verheißungen in Anspruch nehmen. Und dann lassen wir in die Tiefe des Fürbittes eintreten. Können wir aufstehen? Lass uns aufstehen. Als ich das vorbereitet habe, ist mir ziemlich schnell ein Beispiel von erst Motor starten, bevor man losfährt, eingefallen. In Lukas Kapitel 6, Jesus hat dann der Aufgabe, die 12 zu finden. Aber erst mal Leerlauf. Erstmal Motor starten. Nicht fahren, laufen lassen. Damals zog Jesus sich auf den Berg zurück, Leerlauf, um zu beten. Bevor er vielleicht die wichtigste Entscheidung der Geschichte der Menschheit trifft, weiß er, erst muss ich beten. Was hat Gott für uns vor dieses Jahr? Vielleicht möchte er durch dich und durch mich Prozesse und Sachen in Gang setzen, die die nächsten 50 Jahre Richtung geben soll, beeinflussen soll. Aber eins lernen wir liegen nicht sofort los. Nein, Nehemia und Jesus, die geben uns Vorbild. Erstmal starten. Erstmal beten. Und hier, guck mal, wie lange der Motor laufen lässt. Der ganze Nacht über der verbrachte er im Gebet zu Gott. Als der Tag wurde, rief er seine Jungen zu sich und wählte 12 von ihnen aus und nannte sie Aposteln. Wo arbeite ich? Wo lebe ich? Was bewegt mich? Was sind meine Neugierden, meine Interessen? Und vor allen Dingen, wo sehe ich Not und Schande? Wo habe ich die 12 zu finden? Lass uns beten. Es ist so wichtig. Zusätzlich zu unseren Abenden werde ich auch eine Gebet-Zoom-Treffen jeden Tag inklusive die 28. Dezember dann öffnen. 7 Uhr jeden Morgen für eine Viertelstunde. Viertelstunde, 7 Uhr bis 7:15 jeden Tag ab morgen inklusive Sonntag, die 28. Überall werde ich den Link schicken. Du kannst es auch weiter schicken. Ja, wenn du es nicht bekommst, dann schreib uns, dann kriegst du es von uns. Und wir wollen einfach jetzt starten im Gebet. Amen. Amen. Lass uns jetzt uns vor Gott bringen. Ich eröffne jetzt unsere Fasten- und Gebetszeit. Offiziell. Ab diesem Moment wollen wir die nächsten 2 Wochen absondern. Nicht loslegen, aber Gott suchen. Und zurückziehen und deine Stimme hören, Vater. Und wir beten und wissen, dass du diese Zeit segnest. In der starken Name Jesus. Amen.